Und was machst du so gerade? Schule, Ausbildung, studierst du oder arbeitest du schon? Das ist doch meistens so die zweite Frage, die wir einem Menschen stellen, den wir noch nicht so gut kennen oder beziehungsweise den wir gar nicht kennen, nachdem wir ihnen halbwegs ehrlich einen guten Tag gewünscht haben. Das ist doch irgendwie typisch deutsch, oder? Dass wir uns sofort dafür interessieren, was macht der andere? Irgendwie definieren wir uns in Deutschland sehr stark darüber, was wir tun, was unser Beruf ist. Und weniger definieren wir uns darüber, wer wir sind. Besser gesagt, haben wir das Empfinden, dass das, was wir tun, auch gleichzusetzen ist mit dem, was wir sind. Am angesehensten ist es momentan wahrscheinlich zu studieren. Manchmal fragt man sich nur, warum das eigentlich so ist. Also jeder, der mal an einer Uni war, der weiß, wie das da ungefähr abläuft. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, ich habe selber diese Erfahrung gemacht. Aber es gibt nicht wenige Studenten, für die ist die Vorlesungszeit weniger eine Pflicht, sondern mehr wie ein guter Vorschlag, was man so am Tag machen kann, die man dann wahrnimmt, wenn es auch wirklich gar nichts anderes Interessantes an dem Tag mehr zu erleben gibt. Wirklich bewegt wird da oft nicht viel an der Uni. Ja. Da passiert auf einer Baustelle mehr. Da werden Steine aufeinander gelegt und dann sieht man auch, da ist ein Ergebnis dabei. Aber es gibt an jeder Universität eben auch die Idealisten. Diejenigen, die nicht nur irgendwie einen Abschluss irgendwie machen wollen, um das nächste Alibi-Studium dran zu hängen, sondern sie wollen mehr. Sie mögen es, mehr zu erkennen, mehr zu erfahren. Sie verschlingen geradezu Bücher. Man nennt sie Leseratten und sie lieben es, mehr Wissen zu bekommen. Und diese Menschen, die bewundern wir doch, oder? Also, mir geht es zumindest so. Ich wäre gerne manchmal ein bisschen mehr so wie diese Menschen. Manche sagen aber auch, was für ein Quatsch. Von diesen ganzen Träumereien im Kopf, ja, dem ganzen Bücherlesen, davon lässt sich kein Haus bauen am Ende. Studieren bringt allgemein nicht so viel und am allerschlimmsten ist es zu philosophieren. Ja, was soll das denn bringen? Zu welchen Schlüssen kommt denn der klügste Philosoph, der über das Leben nachdenkt? Das Paradebeispiel dafür ist Sokrates, der zu der Erkenntnis kommt: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, toll. Also da hätte man sich das Philosophieren doch gleich ersparen können, oder? Wenn das der Schluss ist, zu dem man kommt als Denker, wieso fängt man dann überhaupt an, über das Leben nachzudenken? Der Skeptiker sagt: Alles für die Katz. Ja? Und mit dieser Frage möchten wir uns heute beschäftigen. Ist das wirklich so? Ist das Streben nach Weisheit, nach mehr Erkenntnis sinnvoll oder völliger Unsinn? Diese Frage wird ganz besonders in einem Buch des Alten Testaments behandelt, und zwar im Buch Prediger. Und um es schon mal vorab zu sagen, wir sollten uns besser davor hüten, die Philosophie per se zu belächeln, denn das Buch Prediger ist ein hochphilosophisches Buch. Aber es ist noch viel mehr als das. Zunächst mal die beiden wichtigen W-Fragen: Wer und was? Wer hat das Buch Prediger geschrieben? Es ist nicht von der Person geschrieben, die fast die ganze Zeit überspricht, sondern es gibt einen Herausgeber, der hat diese ganzen Sprüche gesammelt und sie dann als Buch verfasst. Er leitet die Sprüche, das Buch Prediger ein am Anfang und am Ende fasst er es auch zusammen. Es heißt nur am Anfang, im allerersten Vers des Buches, dass es sich im Folgenden um die Worte eines Königs aus Jerusalem handelt, der auch ein Sohn des großen Königs David war. Ziemlich wahrscheinlich handelt es sich dabei um Salomo. Viele Hinweise im Buch deuten darauf hin und wir gehen davon aus, dass Salomo der Autor dieses Buches ist. Und Salomo war nicht irgendwer. Salomo war der Mann der Weisheit. Ja, wir haben letzte Woche in der Predigt von Frank Tövs gehört, dass Salomo einen Wunsch in seinem Leben frei hatte. Gott hat ihn gefragt, was er sich wünscht. Und Salomo kam auf die Idee zu sagen: Ich wünsche mir Weisheit, damit ich meinen Job als König gut managen kann. Allein dieser Wunsch zeigt ja schon, dass Salomo gar nicht mal so dumm war. Es heißt über Salomo, dass er der weiseste Mensch war, der überhaupt jemals gelebt hat und dass keiner nach ihm kommen wird, der so weise sein wird. Wenn das so ist, dann lohnt es sich vielleicht ja wirklich mal, die Ohren zu spitzen und zuzuhören, was hat dieser Mann uns zu sagen. Dann die zweite W-Frage, was? Also was hat Salomo in diesem Buch niedergeschrieben? Salomo beschreibt es am Anfang des Buches selbst, was sein Ziel ist. Und zwar ist es nichts Geringeres, als den Sinn des Lebens herauszufinden. Ein ziemlich hohes Ziel, würde ich mal sagen. Und dafür beobachtet er einfach, was auf der Erde alles so passiert und wofür die Menschen leben, was ihnen Sinn im Leben gibt. Aber er begnügt sich nicht nur mit der Zuschauerrolle, sondern er macht auch aktiv mit. Er probiert alles Mögliche aus und guckt, wo ist Sinn zu finden. Ja? Er arbeitet und rackert sich ab, ist sehr, sehr fleißig und wir lesen, dass er zu großem Reichtum gekommen ist in seinem Leben. Dann versucht er aber auch, den Sinn im Glück zu finden, ja? Im Spaß, also Entspannung, gutes Essen, viel Gemeinschaft, viel Lachen, vor allem viel Gemeinschaft mit den Damen natürlich und einfach so viel Spaß haben, wie es irgendwie nur geht. Beides funktioniert. Salomo ist glücklich. Er hat etwas erreicht, das merkt er und die Endorphine werden nur so auf Anschlag ausgeschüttet. Bis Salomo das Ganze auf einmal für sich reflektiert und feststellt, Moment mal, bringt das eigentlich alles? Was habe ich am Ende davon, von diesen Dingen? Und das stellt ihn alles irgendwie gar nicht wirklich zufrieden. Und so widmet er sich in Kapitel 2 einem neuen potenziellen Zentrum des Lebens für den Menschen, und zwar der Weisheit. Vielleicht ist es ja die Weisheit, in der man als Mensch den Sinn im Leben finden kann. Wir steigen ein in Prediger Kapitel 2 ab Vers 12 und ich lese aus der guten Nachrichtübersetzung. Da sagt Salomo, ich wollte wissen, ob bei Weisheit etwas anderes herauskommt als bei Unverstand und Torheit. Denn was wird der Mann tun, der mir auf dem Königsthron folgt? Bestimmt das, was man schon immer getan hat. Es stimmt, Weisheit ist besser als Unwissenheit, so wie Licht besser ist als Finsternis. Der Wissende sieht, wo er geht, der Unwissende tappt im Dunkeln. Ja, Salomo beginnt hier in Vers 12 erstmal sein neues Thema einzuleiten. Und zwar will er nicht nur wissen, was Weisheit im Leben bringt, sondern mehr noch, er will wissen, ob ein Mensch, der weise lebt, am Ende zu einem anderen Ergebnis kommt, als ein Mensch, der überhaupt nicht weise lebt, der sein Leben einfach so verschleudert. Der Satz, der darauf folgt, ist nicht so leicht einzuordnen. Salomo fragt rhetorisch, was denn sein Nachfolger auf dem Königsthron anders machen wird als er und kommt selber zur Antwort, wahrscheinlich nichts. Also er wird nichts anderes machen als seine ganzen Vorgänger. An irgendetwas wird er sich orientieren. Auf jeden Fall gibt Salomo hier so die Richtung vor, worum es jetzt in seinen nächsten Gedanken gehen wird. Nämlich einmal um die Frage nach dem tieferen Sinn der Weisheit und dann mit der Frage, was passieren wird, wenn er irgendwann mal alles, was er erarbeitet hat, abgeben muss. Und es geht los in Vers 13, da sagt er, ich wiederhole es nochmal, es stimmt, Weisheit ist besser als Unwissenheit, so wie Licht besser ist als Finsternis. Der Wissende sieht, wo er geht, der Unwissende tappt im Dunkeln. Aufatmen. Das ist doch mal so ein Gedanke, mit dem wir was anfangen können. Der klingt gut, oder? Also Mama und Papa hatten doch recht, ja? Handle weise, mein Sohn, und leb dein Leben gut. Ne? Und das bestätigt Salomo. Weisheit schlägt Dummheit. Und zwar um Längen. Die Aussage hier, so im Wortlaut, erinnert sehr stark an ein anderes Buch, was Salomo auch größtenteils verfasst hat, und das ist das Buch Sprüche. Und das ist auch so ein Buch voller Lebensweisheiten, und da gibt es immer wieder diesen ganz krassen Gegensatz zwischen Weisheit und Torheit. Ja, das sind zwei ganz starke Gegensätze. Und genau so eine scharfe Trennung sehen wir auch hier an dieser Stelle. Salomo gebraucht dafür ein eindrückliches Bild, nämlich das Bild von Licht und Finsternis. Für unsere Generation ist das Leben im Licht ja schon so ein bisschen langweilig geworden. Abendessen mit Kerzenschein war gestern, heute machen wir Dinner in the Dark. Ja? Oder auf Deutsch Abendessen im Dunkeln. Ich selber habe das noch nie ausprobiert, aber vielleicht gibt es einige von euch, die das mal gemacht haben. Ich muss aber sagen, ich stelle mir das ziemlich lustig vor. Also man sitzt in einem Raum, es ist komplett dunkel, du bekommst einen Teller vorgesetzt und führst dann den Löffel zu deinem Mund, hoffentlich triffst du deinen Mund, und beißt in etwas rein und hast keine Ahnung, was dich erwartet. Das kann spannend sein, ne? Das kann auch gut sein, aber es kann auch sein, dass du auf irgendetwas drauf beißt, worauf du niemals drauf beißen würdest, wenn hellichter Tag wäre. Freiwillig würdest du es nicht machen. Und genau so ergeht es dem Menschen, der ein Tor ist, der unverständlich ist. Er rennt durch die Gegend und er weiß überhaupt gar nicht, was am Ende dabei rauskommen wird. Er hat kein Ziel, er hat keinen Plan und er hofft, dass er gegen irgendetwas in seiner Dunkelheit, gegen irgendetwas Gutes stößt. Kann funktionieren. Ein Sechser im Lotto kann auch funktionieren. Die Chancen sind nur extrem gering. Und anders geht es dem Weisen. Demjenigen, der sich wirklich Gedanken macht, bevor er etwas tut. Mein Vater hat immer gesagt, Joni, nachdenken ist eine gute Sache, noch besser ist vordenken. Der Weise, der sieht, wo er hingeht. Er sieht es wie ein Mensch, der sich in einem hellen Raum bewegt und deswegen weiß er, wo was steht. Woher weiß er, was die Konsequenzen seines Handelns sind? Er weiß es, weil er das Leben gründlich beobachtet hat, weil er auf seine Lehrer gehört hat und nicht gesagt hat, bla bla bla, und weil er aus seinen eigenen Erfahrungen auch gelernt hat und nicht dieselben Fehler immer wieder macht. Er hat es gelernt, die Gesetze des Lebens zu verstehen, die für jeden gelten. Ja, bestimmte Handlungen, das wissen wir aus unserem Alltag, führen zu bestimmten Ergebnissen. Das ist für uns alle einleuchtend. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von dem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja? Wenn du jeden Morgen eine Tüte Chips frühstückst, dann wird es ziemlich sicher zu einer Verkürzung deiner Lebenszeit kommen am Ende. Darauf kannst du Gift nehmen. Aber mal ganz logisch nachgedacht, wohin führt das, wenn man unweise lebt? Am ehesten zu so Dingen wie Armut, weil man seine Finanzen überhaupt gar nicht im Griff hat. Zu körperlichen Problemen, weil man denkt, ach komm, man gönnt sich ja sonst nichts, aber das sagt man sich halt jeden Tag. Und man hat keine Konstanz im Leben, in den Beziehungen zu anderen Menschen. Beim Weisen hingegen ist es sehr wahrscheinlich, dass er zu ganz anderen Ergebnissen in seinem Leben kommt. Nämlich, dass er gut leben kann, weil er mit seinen Finanzen umgehen kann, dass er mit seinem Körper vernünftig umgeht und so relativ gesund bleibt und dass er stabile Beziehungen in seinem Leben hat. Beziehungen, wo der eine sich auf den anderen wirklich verlassen kann. Weisheit schlägt also Dummheit um Längen. Aber, sagt Salomo weiter, aber ich erkannte auch, beide trifft am Ende das gleiche Schicksal. Wenn es mir also trotz meiner Weisheit genauso ergeht wie dem Unverständigen, weshalb bemühe ich mich dann so sehr darum? Und ich sagte mir, auch das ist vergeblich. Kluge müssen doch genauso sterben wie die Dummen. Und man erinnert sich an die einen nicht länger als an die anderen. Wie bald sind sie alle vergessen? Da war mir das ganze Leben verleidet. Du kannst tun, was du willst unter der Sonne. Es ist doch alles vergeblich und jagt nach Wind. Auf einmal bricht bei Salomo alles zusammen, was er eben noch für so wertvoll gehalten hat. Es ist zwar wirklich besser, wenn man in diesem Leben weise ist, aber Ende gut, alles tot. Das Schicksal von Weisen und Dummen ist exakt dasselbe. Und das Wort Schicksal spielt hier eine wichtige Schlüsselrolle. Das Wort an sich ist nicht rein negativ. Ja, im Alten Testament wird das Wort auch in Zusammenhängen gebraucht, die relativ überraschende positive Dinge ausdrücken. Schicksal bedeutet im Kern einfach, dir passiert etwas, was du nicht verändern kannst, woran du nichts tun kannst. Es ist etwas, was außerhalb deiner Kontrolle ist. Und keine Tatsache des Lebens verdeutlicht und symbolisiert das Wort Schicksal besser als der Tod. Denn auf ihn können wir keinen direkten Einfluss nehmen. Die Lebenserwartung in Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten immens angestiegen. Uns geht es gut. Uns geht es sogar sehr gut. So gut, dass wir beinahe vergessen, dass wir irgendwann mal sterben müssen. Wo würdest du lieber hingehen? Zu einem Geburtstag, zu einer Geburtstagsfeier, zu einer Hochzeitsfeier oder zu einer Trauerfeier? Ich glaube, die allerwenigsten gehen sehr gerne auf Beerdigungen. Ist keine schöne Sache. Bestes und jüngstes Beispiel dafür ist der kürzlich verstorbene Modedesigner Karl Lagerfeld. Als man ihn noch vor seinem Tod gefragt hat, wie er sich eigentlich so seine Beerdigung vorstelle, hat er einfach nur zynisch gesagt, wie schrecklich, es wird keine Beerdigung geben, eher sterbe ich. Ein klassischer Fall von Realitätsverweigerung. Beigesetzt wurde er dann schließlich doch, auch wenn er es nicht wollte. Ja, bei einer Beerdigung, da wird man auf einmal damit konfrontiert, dass das alles hier seine Grenzen hat. Und das tut weh. Wozu dann eigentlich das Ganze? Lohnt sich die ganze Mühe wirklich? Diesen Gedanken verdrängen wir lieber und beschäftigen uns mit anderen Dingen, die uns am Leben halten. Aber so ganz schafft das keiner von uns. Salomo zumindest kann nicht anders, als genau darüber nachzudenken. Er geht dieser Frage nicht aus dem Weg. Und das hebt ihn ab von jedem Philosophen, der dir erklären möchte, wie du dein Leben gut managen kannst, weil Salomo weiterdenkt. Er denkt über das Leben hinaus. In Vers 15 bezieht er das Ganze jetzt persönlich auf sein Leben. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man sagt, ja, jeder Mensch muss irgendwann mal sterben, oder ob man sagt, ich weiß, ich muss irgendwann mal sterben. Was bedeutet das für mich? Und so denkt sich Salomo, warum um alles in der Welt rackere ich mich eigentlich ab? Gute Lebensführung, kluge Entscheidungen im Leben, das erfordert ja auch ganz schön viel Anstrengung. Ist ja nicht so einfach. Aber wozu eigentlich? Mein Ende wird genauso aussehen wie von jedem x-beliebigen Dummkopf, der sein Leben einfach verschleudert hat. Der große antike Philosoph Diogenes war der Lehrer von Alexander dem Großen, und eines Tages läuft Diogenes so mit zwei Händen voll Sand durch die Gegend, und Alexander sieht ihn so und denkt sich, was hat es damit auf sich, kommt zu Diogenes und fragt ihn, was machst du da? Und Diogenes antwortet, ich versuche zu finden, was man nicht finden kann. Typischer Philosophensatz. Klingt gut, man versteht es nur nicht. Alexander hakt nach, fragt, was meinst du damit? Was willst du damit symbolisieren? Und er sagt, ich schaue auf die Asche deines Vaters und ich schaue auf die Asche eines Sklaven und ich kann keinen Unterschied feststellen. Und das ist die bittere Realität. Am Ende sind wir alle Asche, ganz gleich im Tod. Und nicht nur das. Salomo setzt noch einen drauf und sagt, bald wird sich auch keiner mehr an uns erinnern. Das ist der nächste Gedanke. Natürlich kann man jetzt einwenden, das stimmt so nicht ganz. Manche Menschen bleiben in Erinnerung für lange Zeiten, für viele Generationen. Nicht zuletzt ist es ja Salomo, über den wir heute noch sprechen, nachdem er so lange schon verstorben ist, was ja das Paradox ist. Aber überlegen wir doch mal, wie viele Milliarden Menschen schon auf diesem Planeten gelebt haben und wen kümmert es denn noch? Früher oder später wird jeder Mensch vergessen. Es gibt keine Erinnerungen in Ewigkeit. Und das ist das, was Salomo sagt. Man könnte ja meinen, im digitalen Zeitalter ist das anders. Ja? Heute haben wir doch überall immer die Informationen und wir können es auch immer wieder nachschlagen. Ja, aber das verstärkt den Effekt ja eigentlich nur noch umso mehr. Denn heute ist keiner mehr etwas Besonderes. Das, was du tust, ja, du googelst es und du findest jemand anderes, du findest tausende andere Menschen, die genau dasselbe tun wie du, die meisten oder viele vielleicht auch noch besser als du. Wenn du einen klugen Satz sagst, dann wird der mit Sicherheit schon mal irgendwie so, genau so oder in ähnlicher Form irgendwo anders gesagt worden sein. Man wird vergessen werden. Du bist einer von Millionen und man wird dich früher oder später vergessen. Diese Erkenntnis stürzt Salomo in eine regelrechte Depression. Er sagt in Vers 17, da war mir das ganze Leben verleidet. Wortwörtlich sagt er, ich hasste das Leben. Du kannst tun, was du willst unter der Sonne, es ist doch alles vergeblich und jagt nach Wind. Im Hebräischen schwingt hier so ein regelrechtes Gefühl des Ekels mit. Also Salomo ist vom Leben angeekelt. Und er sagt nicht mein Leben, sondern er sagt ganz grundsätzlich das Leben. Er ist nicht der Einzige, der dieses Gefühl hat. In der Bibel lesen wir auch von anderen Menschen, die ganz ähnlich gedacht haben, wie Hiob zum Beispiel. Salomo sagt trotzdem im ganzen Buch Prediger an keiner Stelle, das Leben ist sinnlos, nimm es dir. Nein, Salomo hat Respekt und zwar sehr, sehr großen Respekt vor Gott, der ihm das Leben gegeben hat. Und er weiß, dass er kein Recht dazu hat, sich das Leben selbst zu nehmen. Aber Salomo wagt es, sich mit dem Leben anzulegen und wirklich mal den Sinn des Lebens zu hinterfragen. Und sein Gedankengang setzt sich fort. Er kann sich nicht bremsen. Wir lesen weiter ab Vers 18. Da sagt er, auch der ganze Ertrag meiner Mühe war mir verleidet. Ich muss ja doch alles einem anderen überlassen, der nach mir kommt. Wer weiß, ob er auch den Verstand hat, es sinnvoll zu gebrauchen. Und trotzdem wird er über alles verfügen, was ich mir mit solcher Anstrengung durch mein großes Wissen erworben habe. Auch das ist vergebliche Mühe. Da begann ich zu verzweifeln, weil ich mich für nichts und wieder nichts geplagt hatte. Da müht sich jemand ab mit Klugheit und Geschick und erreicht etwas, aber dann muss er es einem vererben, der keinen Finger dafür krumm gemacht hat. Auch das ist vergeblich und ein großes Übel. Nicht nur, dass der Mensch einmal alles verliert, was er hat, wenn er stirbt. Nein, er muss auch alles abgeben, was er hat. Und an wen übergibt er sein Erbe? An irgendwen. Es könnte sein, Salomo weiß nicht genau, wie sein Nachfolger sein wird. Es könnte sein, dass er in Weisheit handelt. Es könnte aber auch sein, dass er es in ganz kurzer Zeit alles verschleudert, was Salomo aufgebaut hat. Wie auch immer, jedenfalls wird sein Nachfolger über alles verfügen, und zwar ohne auch nur einen Finger dafür gekrümmt zu haben. Jetzt könnte man natürlich einwerfen, ist das nicht gerade das Schöne, ist das nicht das einzige Tröstliche, das wir noch haben, dass wir das, was wir aufgebaut haben, jemandem anders übergeben können? Gönnt Salomo sein Nachkommen etwa nichts Schönes? Doch das ist hier nicht der Punkt. Salomo ist kein Egoist. In Prediger Kapitel 4 spricht er deutlich davon, wie wertvoll gute Beziehungen im Leben sind. Ja, es ist schön, etwas vererben zu können. Die Bibel stellt das Erbe als etwas sehr Positives dar, aber Salomo weiß ganz genau, dass es letztlich nicht darauf ankommt. Hilfreich für den Charakter eines Menschen ist es nicht unbedingt, wenn er unter luxuriösen Bedingungen aufwächst, ohne zu wissen, was Anstrengung wirklich bedeutet. Aber nicht nur das. Dem Nachfolger von Salomo wird es ja wiederum genauso ergehen wie ihm selbst. Auch er wird alles irgendwann mal abgeben müssen. Also wieder die Frage, wo liegt da der tiefere Sinn? Salomo schafft es sich, nicht mit einfachen Antworten zufrieden zu geben. Und schließlich kommt er zu einem Resümee ab Vers 22. Und da sagt er, was hat der Mensch am Ende von all seiner Anstrengung? Nichts als Sorgen und Plagen hat er sein Leben lang. Selbst in der Nacht kommen seine Gedanken nicht zur Ruhe. Auch das ist vergebliche Mühe. Es ist ein sehr ernüchterndes Fazit. Wer sein Leben weise führt, bekommt immer mehr Verantwortung übertragen und das bringt immer mehr Anstrengung mit sich. Man muss es ja verwalten. Warum lassen sich Menschen auch heute komplett gehen? Warum leben sie für nichts? Vielleicht ja wirklich deswegen, weil sie keinen tieferen Sinn sehen im Leben. Die ganze Anstrengung des Lebens scheint irgendwie umsonst zu sein. Salomo ist mittlerweile seit langer Zeit verstorben, aber dieser Gedanke lebt weiter. Im Meisterwerk Macbeth von William Shakespeare aus dem 17. Jahrhundert gibt es eine interessante Szene, wo der Königsmörder Macbeth von dem Tod seiner Frau erfährt und er sagt: "Life's but a walking shadow, a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing." Ihr lest die deutsche Übersetzung. Ich weiß nicht genau, wie du dich jetzt fühlst und was du denkst. Vielleicht fühlst du dich auch ein wenig angeekelt. So ein schöner Tag, den wir hier feiern. Wir haben die Taufe und dann so eine betrübende Predigt, so ein Wort. Aber was willst du gegen die Realität tun? Das Leben hier unter der Sonne scheint ziemlich sinnlos zu sein. Aber ist es das wirklich? Gibt es da nicht doch irgendwo noch eine Hoffnung auf tieferen Sinn? Ist es am Ende wirklich ganz egal, ob ich weise oder völlig dumm lebe? Wir wollen dazu uns mal die Schlussworte des Herausgebers vom Buch Prediger anschauen. Und die finden wir in Kapitel 12, die Verse 13 und 14. Da heißt es: "Fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem Ergebnis, nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten, über die guten und die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind." Ja, das Ende des Lebens hier auf der Erde ist für jeden Menschen absolut gleich, aber die Seele lebt weiter. Das ist es, was die Bibel sagt. In seinen letzten selbstformulierten Sätzen spricht der Prediger Salomo davon, dass der Lebensgeist, nachdem man verstorben ist, wieder zu Gott zurückkehrt. Und im Nachwort wird es deutlich, es ist nicht einfach alles egal. Es ist nicht einfach alles sinnlos. Wenn wir das Leben hier unter der Sonne betrachten, wenn wir nicht darüber hinausdenken, dann ist alles sinnlos und egal. Aber was ist, wenn es doch nicht vorbei ist mit dem Tag des Todes? Dann bekommt unser Leben auf einmal eine völlig neue Bedeutung. Gott wird uns eben doch nach dem richten, was wir getan haben, Gutes und Böses. Jetzt kommt aber wieder das nächste Problem. Wer von uns kann sich denn als gut bezeichnen? Gibt es irgendjemanden, der sagen könnte, ich bin so gut, Gottes Urteil über mich muss lauten, du bist absolut gerecht, hier ist dein Eintrittsticket in den Himmel. Wenn jemand, dann vielleicht Salomo, oder? Weil er war doch so weise. Er hat es doch erkannt. Aber was sagt Salomo selbst über sich in Prediger 7, 23 bis 24? Ich wollte weise werden, ich habe alles versucht, um zur Einsicht zu kommen, aber sie blieb mir unerreichbar fern. Der Sinn aller Dinge ist so fern und so tief verborgen, wer kann ihn ergründen? Salomos Weisheit hat ihn nicht gerettet. Er musste zum selben Schluss kommen, wie alle anderen Menschen auch. Auch er musste sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Auch er hat in seinem Leben eine Reihe von Fehlern begangen. Wo bleibt also die Hoffnung für die Menschheit? Es muss doch irgendeine Lösung geben. Und diese Lösung finden wir nur in einer einzigen Person. Und das ist Jesus Christus. Er hat einen Weg geschaffen, der uns zu Gott führen kann. Er, der Sohn Gottes, kam auf die Erde um uns zu retten. Er steht über jeder menschlichen Weisheit, weil ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Menschen denken, sie hätten Macht, aber irgendwann sterben sie ja. Jesus nicht. In Markus 8, 34 bis 37 erklärt Jesus einer größeren Menschenmenge, wie man gerettet werden kann. Und er sagt, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Jesus fordert uns heute heraus. Sind wir bereit, ihm zu vertrauen? Wenn wir alles für ihn aufgeben, dann schenkt er uns ein neues Leben. Und dieses Leben überdauert das Leben hier auf der Erde. Das sagt Jesus deutlich. Und der Witz der Sache ist der, dass wir überhaupt gar nichts zu verlieren haben. Jesus sagt ja in Vers 36, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Da ist so eine gewisse Ähnlichkeit zu den Worten von Salomo. Du kannst der weiseste Mensch der Welt sein, aber am Ende bezahlst du mit deinem Leben. Du wirst dein Leben hier auf der Erde so oder so verlieren. Du kannst es aber auch freiwillig für Jesus aufgeben. Und dann ein völlig neues Leben erhalten. Ich hatte vorhin die Frage nach der Beerdigung gestellt und ich weiß gar nicht, ob ihr euch so dessen bewusst wart, aber ihr wart heute auf einer Beerdigung. Und zwar jeder Mensch, der hier ins Wasser gestiegen ist, der hat gesagt, ich beerdige mein altes Leben. Das Leben, das ich nur für mich gelebt habe. Das Leben, das ich nur bis zum Ende dieses Lebens hier auf der Erde gedacht habe. Das Leben, das keinen tieferen Sinn hatte. Dieses Leben wurde hier aktiv beerdigt. Und aufgestanden sind die Täuflinge zu einem neuen Leben. Und ich kann euch nur gratulieren. Ich glaube, dass ihr die beste Entscheidung eures Lebens getroffen habt, indem ihr das getan habt. Jesus macht heute dieses Angebot an dich und an mich. Und unser Leben kann einen tieferen Sinn bekommen. Wenn du dieses Leben haben möchtest, dann darfst du gerne mit uns darüber sprechen. Also hier werden einige Menschen vorne sein, wenn du Fragen dazu hast, wie du dein Leben Jesus geben kannst, dann darfst du gerne nach dem Gottesdienst zurückbleiben. Einige werden da sein, ich werde auch da sein, wenn ihr sagt, mit so einem jungen Kerl, schön und gut, aber ich brauche eher eine Person älteren Alters. Das ist völlig in Ordnung. Ihr dürft gerne zu uns kommen. Weißt du, wenn du dieses neue Leben hast, dann ist nicht mehr alles für die Katz. Und dann lohnt es sich auch wieder, nach Weisheit zu streben. Warum? Weil du ein ganz anderes Ziel im Leben hast. Nämlich, du lebst für einen Ziel, das dich übertrifft, das über dich selbst weit hinausgeht. Außerdem weißt du dann ganz sicher, dass der Todestag kein Tag mehr ist, vor dem du Angst haben musst. Aus unsinniger Weisheit wird sinnvolle Weisheit, eine Weisheit mit Perspektive auf die Ewigkeit. Ich möchte gerne mit einem Bild schließen. Stell dir vor, dass zwei Menschen aus einem Flugzeug springen. Beide werden früher oder später am Boden ankommen. Der eine hat keinen Fallschirm an und er kann seine Zeit bis zum Aufprall unterschiedlich nutzen. Er kann das Adrenalin genießen, bis er dann am Boden ist. Oder er kann die ganze Zeit Panik haben vor dieser schonungslosen Kollision. Auf jeden Fall wird es ein harter Aufprall. Und dann ist da der andere, der einen Fallschirm hat. Und ihm bleibt eigentlich nur noch eins. Er kann diesen Fall genießen, weil er weiß, dass sich der Fallschirm öffnen wird und dass er sicher am Boden ankommen wird. Du darfst entscheiden, willst du mit oder ohne Fallschirm springen?